Gemeinde, ich habe euch zu Beginn ein Rätsel mitgebracht. Und zwar dieses Rätsel handelt vom Predigtext. Unser Predigtext heute ist Teil einer längeren Erzählung und die Geschichte kommt in so ziemlich jeder Kinderbibel vor. Sogar in einer Bibelbibel, wo nur 8 Geschichten aus der Bibel drin sind, auch dort ist diese Geschichte zu finden. Die Geschichte wurde verfilmt, sogar von Hollywood, mehrfach. Und sogar Playmobil-Spielzeug gibt es davon, zu dieser Geschichte, die ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ziemlich tragisch ist. Hat jemand eine Vermutung, welche Geschichte es sich handeln könnte?
Noah.
Ja, Sintflutgeschichte. Andere Vorschläge?
Noah.
Noah? Ja, ihr seid ja voll auf der richtigen Pferde, schaut. Anders Spielzeug, die Mütter. Ja, Sintflutgeschichte. Es ist die Geschichte von dem Mann Noah und seiner Familie. Es ist die Geschichte einer großen Flut. Es geht um Wasser, richtig viel Wasser. Eine Welt, die wortwörtlich darin absäuft. Es geht um einen Gott, der als Richter in Erscheinung tritt und ein vernichtendes Urteil spricht. Aber es geht auch um ein Rettungsboot. Es geht überraschenderweise dann auch ganz viel um ein Versprechen und um ganz viel Segen. Darf ich kurz mal fragen, wer kennt die Geschichte von Noah? Mal kurz aufzeigen. Es ist echt schön, wenn man es nicht kennt. Wer kennt die Geschichte? Okay, gut, ich glaube, das sind die meisten. Bevor wir uns nämlich jetzt der Flutgeschichte zuwenden, wie sie in der Bibel steht, möchte ich mit euch eine andere Sintflutgeschichte anschauen und kurz nachzählen, nämlich eine, wie sie nicht in der Bibel steht. Die Geschichte über eine große Flut gibt es in ganz vielen alten Kulturen verstreut über die ganze Welt. Und besonders spannend dabei sind zum Beispiel die babylonischen oder die sumerischen Flutgeschichten aus dem Gebiet von Mesopotamien. Das liegt im heutigen Irak. Und spannend an diesen Geschichten ist, dass sie sich auf dieselbe Region beziehen, wo auch die Bibel davon spricht, dass eine Flut gewesen ist. Und es gibt eine ganze Menge spannender Gemeinsamkeiten. Also schauen wir uns zuerst die sumerische Flutgeschichte an und schauen, welche Geschichte sie uns erzählt. Wir können mal gerne darauf achten, ob ihr, wenn ihr die biblische Geschichte kennt, wo ihr da Parallelen und Unterschiede entdeckt. Die Götter, sie haben beschlossen, eine große Flut gegen die Menschen zu schicken. Sie haben auf den Ratschlag von Gott mit dem Namen Enlil gehört und haben sich gegen die Menschen verschworen, um sie zu vernichten. Und alle Götter haben geschworen, dass sie niemandem von der großen Katastrophe erzählen werden. Sie werden niemanden warnen, sie werden es geheim halten, bis es zu spät ist. Aber einer der Götter findet ein Schlupfloch. Er heißt Ea oder auch Enki. Und damit Enki seinen Schwur halten kann und trotzdem jemanden retten kann, warnt er auf eine indirekte Art und Weise einen treuen Gefolgsmann, der einen Zungenbrecher anhat, nämlich Uta Napishti. Das bedeutet so viel wie, er hat das Leben gefunden. Enki spricht nicht direkt zu diesem Uta Napishti, sondern er redet gegen die Hauswand, die aus Schilf und Steinen besteht. So ein Wandelement ist vermutlich etwas so schalldicht, wie man es sich wünschen würde. Auf jeden Fall kriegt dieser Unternapischti hinter der Wand etwas mit. Später in der Geschichte wird auch davon erzählt, dass ihm ein Traum gekommen ist, aufgrund des Reden dieses Gottes. Und er hat dann gemerkt, er ist irgendwas im Argen und er bekommt den Auftrag, ein großes Boot zu bauen, in der Form eines Würfels. Diesen Würfel, dieses Würfelboot soll er dann voller Lederwiesen stecken, um sie in Sicherheit zu bringen. Und damit die Sache nicht auffliegt, soll Uta Napishti niemandem etwas davon sagen. Er soll das Geheimnis der Flut für sich behalten. Und wenn er darauf angesprochen wird, warum er da jetzt so ein komisches Boot baut, dann soll er lügen. Er soll sagen, er fühlt sich in dieser Stadt, die dem Gott Enlil geweiht ist, da fühlt er sich nicht wohl. Er will lieber in die Stadt, die seinem Gott Enki geweiht ist, dorthin übergehen. Als dann das Boot in Würfelform quadratisch praktisch gut fertig gebaut ist, werden die Lebewesen drin verstaut und dann ging es schon los. Der Sturmgott verrichtet sein zerstörerisches Werk, die Flut bricht herein, so stark und schrecklich, dass sich sogar die Götter fürchten. Zitat: Die Götter verließen die Erde. Sie flüchteten in den Himmel und haben sich eingekringelt wie eine Winsel darum. gegen Ende der Sintflut bleibt das Boot von Utanapishti an der Spitze vom Berg Nimush hängen. Und im Laufe der Zeit lässt er dann eine Taube, dann eine Schwalbe und dann noch einen Raben losfliegen, um zu sehen, ob die Erde schon wieder trocken ist. Und als die Luft rein und das Wasser wieder weg ist, kommt Utanapishti aus seinem Boot heraus und bringt erstmal ein Opfer für die Götter. Diese werden wieder angelockt vom Geruch, denn, kleine Randbemerkung, den Göttern wurde damals etwas geopfert, damit sie etwas zu essen haben. Im damaligen Denken der Menschen sind die Menschen dazu da, um Götter zu versorgen. Das heißt, für einen Menschen, der damals gelebt hat, war ganz klar, nach dieser Flutgeschichte, wo ja kein Mensch Opfer bringen konnte, da waren die Götter hungrig. Und hungrige Götter sind auch grantige Götter. Und so waren sie wütend mit diesem Gott Enlil, der als göttlicher Berater diese geniale Idee gehabt hat, eine Sintflut zu schicken und die Nahrungsversorgung aufs Spiel zu setzen. Als der Gott Enlil, der das Böse ja verbrochen hat, zur Essensparty etwas später hinzustößt, bricht ein göttlicher Streit los. Sie sind wütend, die Götter, er ist wütend, dass Lebewesen überlebt haben, und die anderen Götter sind wütend, weil er mit seinen Methoden weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Das nächste Mal, wenn ihm zu viele Menschen auf der Erde sind, das war nämlich der Stein des Anstoßes, dann soll er wenigstens wie ein ordentlicher Gott die Menschheit anders dezimieren, durch gefährliche Löwen oder Wölfe oder eine Hungersnot oder eine Pest oder einen Krieg. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber damit würden zumindest Überlebende bleiben, die Götter weiter mit Essen versorgen können. Am Ende bekommt der geschimpfte Gott Enlil den Auftrag, sich zu überlegen, was mit diesem Bootsbauer Utanapishti eigentlich passieren soll. Und er entschließt sich dazu, in gnädiger Weise in den Rang der Götter zu erheben. Er macht ihn unsterblich. Daher hat Utanapishti seinen Namen, der bedeutet, er hat das Leben gefunden. Davor hieß er nur Atmahasis, der überaus weise. Naja, beides nicht schlecht. Soweit die Sintflutgeschichte aus dem babylonischen Gilgamesch-Epos. Wenn man sich die Geschichte so anschaut, dann kann man schon ein paar Gemeinsamkeiten, ein paar Ähnlichkeiten zur biblischen Sintflutgeschichte entdecken. Natürlich, die Namen klingen ganz anders und ich muss sagen, zum Glück, Noah ist ein bisschen einfacher auszusprechen als Utanapishti. Aber ansonsten gibt es einige Gemeinsamkeiten. Auch der biblische Noah wird von Gott gewarnt, dass eine Flut bevorsteht. Auch er bekommt einen Auftrag, ein Boot zu bauen, allerdings nicht in der Würfelform, sondern eher in ein bisschen schwimmfähigeren Format, so stromlinienförmig. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 hoch. Auch er bekommt den Auftrag, Lebewesen hineinzunehmen in dieses Boot. Seine unmittelbare Verwandtschaft, Frau, Söhne und deren Frauen. Und von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen, also ein Tierpaar, und von den reinen Tieren jeweils sieben. Und auch seine Arche, die von Noah, landet auf einem Berg. Auch Noah schickt Vögel als Kundschafter los, um zu sehen, ob der trockenes Land schon wieder da ist. Er hat allerdings nur einen Raben und eine Taube zur Verfügung. Und als Noah schlussendlich sein Boot verlässt, bringt auch er ein Opfer für Gott. Wir sehen also in diesen Punkten, da gibt es Ähnlichkeiten. Und in der Bibelwissenschaft hat man sich lange Zeit gefragt, wer hat denn da von wem abgeschrieben? Wie in der Schule, wer hat von wem abgeschrieben? Das kann doch kein Zufall sein. Mittlerweile ist man mit dieser Vermutung, dass da jemand abgeschrieben haben könnte, ein bisschen vorsichtiger. Denn man vermutet, dass diese unterschiedlichen Geschichten ähnlichen Geschichten dafür zustande kommen, dass sie durchaus auf dasselbe Ereignis beziehen, aber unterschiedliche Erzähltraditionen dann verschriftlicht wurden. Also es muss keiner zwingend vom anderen abgeschrieben haben. Und vor allem muss man auch feststellen, bei aller Ähnlichkeit, die es in dieser Geschichte auch gibt, gibt es auch Unterschiede. Und die sind nicht klein. Überspitzt könnte man sagen, dass eigentlich fast eine ganz andere Geschichte erzählt wird. Nämlich dann, wenn man danach fragt, was ist denn eigentlich die Bedeutung, was ist denn die Botschaft von der Geschichte? Warum erzählt denn jemand diese Flutgeschichte? Ist das einfach nur zur Unterhaltung, zum Spaß? Will diese Geschichte etwas mit uns machen? Was verrät sie uns über Gott oder Götter? Was verrät sie uns über Menschen? Wovor will sie uns warnen? Wozu will sie uns ermutigen? Wie will sie uns prägen in unserem Leben, in unserem Glauben Was bietet uns diese Geschichte an? Und ich finde, das ist die Frage, die wir uns heute stellen sollten. Wo transportiert diese Geschichte Wahrheit, die wir überzeugend finden oder vielleicht auch schwierig finden? Ist es eine Geschichte, von der wir uns heute im Jahr 2025 noch prägen lassen sollen? Unter dem Blick würde ich gerne uns diese Flutgeschichten nochmal anschauen und so ein bisschen vergleichen, um herauszufinden, was ist denn eigentlich das Besondere in der biblischen Flutgeschichte im Vergleich zu anderen. Über die göttliche Welt erfahren wir nämlich bei den anderen, dass es eine Vielzahl von Göttern gibt, die sich untereinander nicht einig sind, die streiten, die sich gegenseitig austricksen, die außerdem so ganz menschliche Wesenszüge haben, sie wollen mit Nahrungsmitteln versorgt werden, gleichzeitig, das war der Grund, weshalb sie die Flut geschickt haben, fühlen sie sich vom Lärm der Menschen gestört, es sind viel zu viele Menschen und viel zu viel Lärm, na klar, da braucht es weniger Menschen. Das ist der Ursprung der zerstörerischen Flut. Eine Laune der Götter, die die Menschen einerseits brauchen und andererseits sich von diesen Menschen gestört fühlen. Das Menschenbild, das sich daraus ergibt, ist, dass Menschen ein Spielball der Laune der Götter sind. Also, das ist so mein Bild, ist, das zum christlichen Gott passt. Ich glaube, die Bibel zeigt es da anders. Wir sehen in der Geschichte, dass ein einziger Mensch, da kommt man zum Menschenbild, von dieser Katastrophe weiß. Er kennt sogar eine Lösung. Aber dieser mesopotamische Utnapishtim erwarnt andere Menschen nicht. Im Gegenteil, er verschleiert sogar die Wahrheit, als Katastrophe auf die Menschen zukommt. Und als kleines Funfact kann man fast nicht sagen, ein delikates Detail. Derjenige, der in dieser Geschichte von außen die Schifftür zumacht und nochmal abdichtet, damit ja kein Wasser reinkommt, dem schenkt er seinen persönlichen Palast, damit er drin wohnen kann. Naja, bis die Flut gekommen ist. Im Unterschied dazu begegnet uns in der biblischen Tradition ein Noah, der auch den Titel Prediger der Gerechtigkeit bekommt. Einer, der offensichtlich darüber gesprochen hat, was im Argen liegt und was auf die Menschen zukommt. Am Ende geht es in der babylonischen Flutgeschichte darum, wie Menschen zu unsterblichen Göttern werden, wie aus dem Atanasis, dem überaus Weisen, ein Utnapishtim wurde, einer, der das Leben gefunden hat, aber der eigentlich nur ziemlich viel Glück gehabt hat, gescheitermaßen. Das biblische Bild, die biblische Geschichte von Noah, zeichnet meiner Meinung nach ein anderes Bild, eines mit mehr Tiefe, eines mit mehr Herausforderungen, eines mit mehr Zumutungen, eines, das zum Nachdenken anregt und das aber auch zu Unglück macht. Die Menschen sind nämlich jetzt Spielball einer launischen Götterwelt. Das Problem zwischen Gott und Menschen ist nicht, dass es zu viele laute Nervensägen gibt. Das Problem ist, dass es zu viele Menschen gibt, die Böses tun. Es ist zu viel Böses in dieser Welt. Oder wie der biblische Text anklagend sagt, das Trachten ihres Herzens war böse. Den ganzen Tag lang hatten sie nur Böses im Sinn. Das klingt zugegebenerweise etwas nach Schwarz-Weiß-Denken, aber ich denke, es berührt einen wahren Kern über unser Menschsein. Diejenigen, die diese Woche beim Vortrag von Gerold waren über Leben im Schatten des Kids, da kam es, glaube ich, voll deutlich durch, dass wir als Menschen nicht nur Gutes in uns tragen, sondern dass in uns auch etwas ist, dass das Böse hervorbringt, dass das Böse dazu treibt, dass es immer wieder sichtbar wird. Das Problem, das Gott mit uns Menschen hat, ist, dass er uns gut geschaffen hat, als sein Ebenbild. Aber dass wir nicht nur nach Guten streben, sondern dass wir uns auch dem Bösen hingeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ertappe ich mich mit dem Wunsch, dass mehr Gerechtigkeit, dass mehr Gutes auf dieser Welt wäre und dass das Böse verschwindet. Vielleicht kennt ihr auch diesen Wunsch oder die Anklage an Gott, warum lässt du das zu? Warum sorgst du nicht dafür, dass das Böse mit einmal wegwischen, alles verschwindet? Wenn es noch einen guten Gott gibt, würde er dann nicht die Bosheit hier auf dieser Erde verhindern? Nun ja, mit der neuen Geschichte im Hintergrund, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich das will, dass Gott alles Böse in der Welt einfach wegwischt. Denn, voilà, die Sintflutgeschichte, dort erleben wir beispielhaft, wie das aussehen könnte, wenn Gott als Richter aufsteht und das Böse in dieser Welt bekämpft. Wenn Gott auf Ernst macht, wenn er Urteil spricht und wenn er sieht, wie das Leben hier auf der Erde aussieht, Wir erleben das ja auch, wo das Schwere das Böse ist. Wenn alles offenbar wird, was in unserem Leben ist, wie es im Wochenspruch geheißen hat, und wenn Gott das Böse bestraft, ich weiß nicht, ob wir dann das Gefühl haben sollten, dass wir fein aus der Nummer raus sind. Wenn Gott das Böse in der Welt bekämpft, dann bekämpft er das Böse irgendwo anders. Ich frage mich, woher nehmen wir die Gewissheit, dass wir verschont bleiben würden? Woher nehmen wir die Gewissheit, dass wir denken, ja, ich wäre schon auf dieser Arte, das wäre schon mein Platz, da gehöre ich hin. Also ich kenne mein Herz und ich bin mir dann nicht sicher. Die Flutgeschichte bei Noah will auf drastische Weise zeigen, das glaube ich zumindest, dass das Böse in der Welt nicht mit Zerstörung bekämpft werden kann. Darum finde ich es spannend zu sehen, wie sich diese Geschichte von Noah, die ja als Zerstörungsgeschichte beginnt, in eine Segensgeschichte verwandelt. Aus der schlechten Botschaft am Anfang, dass Gott die Welt und alles Böse im Wasser untergehen lassen wird, wird eine frohe Botschaft. Gott verspricht, dass es nie mehr eine solche Zerstörung geben wird. Auch wenn sich Menschen nicht ändern, wenn sie weiterhin Böses im Schilde führen, wenn das Böse in unserem Herzen bleibt und auch immer wieder hervorbricht. Gott wird nicht mehr gegen das Böse in der Menschheit, dagegen in den Krieg ziehen und eine Flut schicken. Und eine Folge davon ist die Welt, in der wir heute leben. Eine Welt, in der es sicher viel Gutes und Schönes und Erfüllendes gibt, aber auch eine Welt, die vom Bösen geprägt ist, die von Zerstörung geprägt ist. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt endlich den Predigtext, wobei die Predigt ist ja ein bisschen weiter, möchte ich den Text lesen, der zur Predigt vorgeschlagen war. Und ich habe es auf Folie mitgebracht, denn dort sehen wir, wie Gott seinen Segen und sein Versprechen bringt. Und wir sehen, dass manches an die Schöpfung erinnert. Alles, was an die Schöpfung erinnert, habe ich mal grün hinterlegt. Und alles, was neu zu dieser ursprünglich guten Schöpfung hinzugekommen ist, habe ich also lila hinterlegt. Ja, und da heißt das in dem Versprechen an Noah. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Furcht und Schrecken soll von euch ausgehen für alle Tiere, für die Tiere auf der Erde und die Vögel am Himmel, für alles, was auf dem Erdboden kriecht und die Fische im Meer. Ich gebe sie in eure Hand. Alles, was sich regt und lebt, soll eure Nahrung sein. Bisher waren es nur Pflanzen. Nun gebe ich euch alles zu essen. Nur Fleisch trägt noch Blut und damit Leben ist, dürft ihr nicht essen. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft für euer Leben. Ich fordere sie von jedem Tier und ebenso von Menschen. Für das Leben eines Menschen fordere ich Rechenschaft von einem anderen Menschen. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen als sein Ebenbild gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und werdet zahlreich auf ihr. Dann sagte Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei ihm waren, ich aber schließe meinen Bund mit euch und euren Nachkommen und allen Lebewesen bei euch, den Vögeln, dem Vieh und den wilden Tieren. Ich schließe ihn mit allen, die aus der Arche kamen, mit allen Lebewesen der Erde. Ich werde meinen Bund mit euch schließen. Nie wieder soll eine Sintflut alles Leben ausrotten. Nie wieder soll eine Sintflut die Erde vernichten. Weiter sagte Gott, ich schließe diesen Bund mit euch und mit allen Lebewesen bei euch. Er gilt für alle zukünftigen Generationen. Und dies ist das Zeichen, das an den Bund erinnern soll. Ich setze meinen Bogen, und ich meine den Regenbogen, in die Wolken. Er soll das Zeichen sein für den Bund zwischen mir und der Erde. Also ihr seht, hier war der erste Bogen, von dem ich ganz am Anfang im Gottesdienst gesprochen habe. Der Regenbogen. Dass Gott einen Bund mit uns schließt, der eine größere Zusage beinhaltet, die uns Halt geben kann. Das Ergebnis von der Flutgeschichte ist, dass es nie wieder eine solche Flutgeschichte geben wird. Jesus beschreibt den Endzustand, den wir jetzt auch leben, einmal in seiner Bergpredigt. Da spricht er in Matthäus 5, Vers 45, der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und lässt lebensnotwendigen Regen über Gerechten und Ungerechten, Menschen. haben. Vor dem Hintergrund der Flutgeschichte glaube ich, dass es eine gute Botschaft ist. Nie wieder eine Flut und völlige Zerstörung. Und zugleich hat diese Geschichte, hat dieses Versprechen aber auch einen Makel, eine dunkle Stelle. Denn es bedeutet auch, und ich finde, das hat man in diesem Text jetzt auch gesehen, das Böse, das hat einen unangefochtenen Platz in dieser Welt. Das Böse bleibt Teil von dieser Welt. Es bleibt Teil meines Herzens. Am Ende der Noah-Geschichte gibt es keine Lösung für das Problem des Bösen in der Welt. Gott sei Dank ist es nicht der Endzustand. Die Noah-Geschichte endet zwar an dieser Stelle, aber es ist nicht das Ende der Geschichte zwischen Gott und Menschen. Gott wählt einen anderen Weg, um das Böse in dieser Welt zu bekämpfen. Und in Jesus sehen wir das. Und hier ist der zweite Bogen, der sich spannt. Es ist diesmal kein Regenbogen, sondern ein gedanklicher Bogen, der uns zu Jesus und dem Bund, den er springt, hinführt. Dieser Bogen führt uns noch einmal zur Schriftlesung aus dem 1. Petrusbrief, die wir bereits gehört haben. Denn dort nimmt Petrus ja Bezug auf diese Arche-Noah-Geschichte. Und er zeigt, dass Gott alles auf den Kopf gestellt hat. Ich lade euch darum mal ein zu einer Denkgymnastik. Ja? Denn die Flutgeschichte, schreibt er, ist ein Gegenbild, Antitypus. Also etwas Gegenteiliges zur Jesus-Geschichte und trotzdem hat es miteinander zu tun. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen Kernpunkte aufzufassen. In der Notgeschichte, da erfahren wir, dass Menschen böse und ungerecht sind. Das Wasser der Flut ist ein Zeichen der Vernichtung. Die Ungerechten müssen sterben. Das ist so ein Kernpunkt der Noah-Geschichte am Anfang. Und dann sagt Petrus, mit diesem Noah hat die Geschichte an Jesus zu tun, aber sie ist umgedreht. Bei der Jesus-Geschichte ist es noch immer so, dass Menschen böse und ungerecht sind. Aber jetzt kommt die Veränderung. Das Wasser der Taufe ist nicht mehr ein Zeichen der Vernichtung, sondern ein Zeichen der Erlösung. Denn auf einmal müssen nicht mit Ungerechten sterben, sondern der Gerechte, Jesus. Er ist gestorben für uns. Er hat sich für uns hingegeben. Als Menschen erfahren wir das auf einmal, dass da etwas, dass jemand anderes für uns gerade steht und dass etwas anderes in unser Herz reinkommen kann. Jesus ist derjenige, der uns frei machen will von dem Bösen, indem er das Böse bekämpft durch sein Tod am Kreuz. Es ist nichts, was wir selber tun können, es ist etwas, was er für uns macht, dass er stellvertretend in unser Herz dieses Neue reinbringt. Im Vertrauen, in der Beziehung zu Jesus, im Glauben an ihn, können wir das, glaube ich, erleben, dass dieses Böse nicht unwidersprochen bleibt. Unsere Sorge ist manchmal das Böse in der Welt, aber Jesus sorgt und kümmert sich um das, was in unserem Herzen verkehrt ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir auch Hoffnung finden können, dass das nicht unwidersprochen bleibt. Da gibt es jemanden, der uns freimachen will davon. Zum Abschluss dieses wilden Ritts durch mehrere Geschichten, durch mehrere Texte in der Bibel, möchte ich mit uns nochmal einen Schritt zurückgehen und reflektieren. Was hat das heute mit uns zu tun? Als evangelische Christen kennen wir ja auch die Geschichte der Reformation, dass Menschen über lange Zeit Angst gemacht wurde mit einem richtenden, strafenden Gott. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den wir mit Blick auf die Flutgeschichte gehen sollten. Man könnte gut sagen, ja, die Reformation hat es sehr gut geschafft, dass Menschen keine Angst mehr vor Gott haben. Wir haben sogar gänzlich vergessen, dass wir Rechenschaft für unser Leben verantworten müssen. Aber es sollte uns, glaube ich, nicht darum gehen, dass wir Menschen wieder Angst machen. Ich möchte das gleich in einem Bild verpacken. Stellt man einen Radfahrer vor, der mit schnellem Tempo fährt. Und man könnte sagen, ja, dieser Radfahrer, der fährt so schnell, weil hinter ihm ist ein bellender und beißender Hund, ein strafender Gott, der ihn vor sich hertreibt und er macht alles Mögliche. Er ist sehr motiviert, dem auszuweichen. Aber es geht nicht um den strafenden Gott, der uns im Nacken sitzt. Vielleicht fährt der Radfahrer ja so schnell, weil er nicht nach hinten schaut, sondern nach vorne, auf sein Ziel, auf sein Zuhause. Ein Zuhause, nach dem er sich sehnt. Eine Welt, wo er merkt, da hat das Böse einen Knacks erlitten und herrscht nicht mehr über mich. Ich glaube, dass das die Botschaft ist, die wir an Jesus sehen, die uns anziehen soll, die uns Mut machen soll. Das Böse es wird schon bekämpft, aber anders als wir denken, anders als in der Flutgeschichte. Da kommt einer, der macht mich innen frei, der verändert mich von innen, der nimmt dieses Böse, das immer wieder hervorbrechen will, weg. Ich glaube, dass das der Kern ist, wenn wir heute an die Flutgeschichte denken und all diese dramatischen Bilder, die dann in unserem Kopf entstehen und all die schwierigen theologischen Fragen, die darüber aufbrechen, wie kann man das zulassen? Ich glaube, dass das der Punkt ist, an dem wir heute stehen sollten und wo wir diesen rettenden Gott vor Augen haben, der uns von einer inneren Not befreien will, eine Not, die die Menschen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden prägt. Das ist mein momentaner Standpunkt zum Denken. Ich freue mich, wenn danach Gespräche entstehen und wenn Fragen und Einwände und dergleichen kommen. Ich glaube, dass diese Flutgeschichte und das, was Jesus für uns getan hat, uns einfach herausfordern will, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Wirklich praktisch weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen kann, deswegen schweige ich. Mein Anliegen war es, diese Theologie ein Stück weit in den Blick zu nehmen. Was für ein Gottesbild haben wir denn in der Bibel, die sich doch auch ganz schön unterscheidet von dem, was außerhalb der Bibel erzählt wird, und auch das Menschenbild und die Theologie, die sich daraus ergibt. Wir haben in Gott einen Gott, der uns sieht, der uns liebt, der uns rettet und der uns nicht loslässt. Davon spricht das nächste Lied. Und wir laden uns ein, dass wir gemeinsam singen.